Nashville, Tennessee, am Abend des 3. Juli 2009 um 22.45 Uhr. Das Handy von Ex-NFL-Quarterback Steve McNair klingelt. Eine Textnachricht seiner Geliebten, Sahel Kazemi, genannt Jenny.
Ich fahre in einer Minute zur Wohnung.
Der verheiratete McNair ist da noch zu Hause bei seiner Familie und schreibt zurück.
Ich versuche gerade die Kinder ins Bett zu bringen. Wenn sie schlafen, komme ich.
Um 0.38 Uhr schreibt er dann.
Bin auf dem Weg.
Um 1.14 Uhr antwortet Kazemi.
Die Tür ist offen.
Und wenige Stunden später werden beide tot in der Wohnung aufgefunden. Erschossen, Steve mit 4 Schüssen, 2 Kugeln steckten in der Brust und je eine in jeder Schläfe und zu seinen Füßen liegt seine Geliebte. Ebenfalls erschossen, allerdings mit nur einem Schuss in den Kopf. Für die Polizei ein klarer Fall.
Police in Nashville confirm ex-NFL Quarterback Steve McNair was murdered by his girlfriend, who then shot and killed herself.
Wirklich ein sogenanntes Verbrechen aus Leidenschaft, weil Sahel Kazemi geglaubt hat, dass Steve Schluss machen und sie durch eine andere Geliebte ersetzen wollte?
The 20-year-old had suspicions that McNair, a married father of 4, may have had yet another woman on the side.
Oder steckte mehr dahinter, beziehungsweise etwas oder sogar jemand ganz anderes? Das glauben zumindest Sahels Familie und Freunde und ein Ex-Cop aus Nashville.
Steve was the intended target. She just happened to be in the wrong place at the wrong time. It's not a murder-suicide.
Der Tod des Ex-Footballers Steve McNair, eine Mordsgeschichte voller Blut, Drama, aber auch mit einigen unbeantworteten Fragen. Hallo, hier ist wieder Malte Asmus mit einem neuen Fall am Tatort Sport, dem Mord an Ex-Footballstar Steve McNair aus dem Jahr 2009. Das ist ein Fall, der zwar offiziell schnell als aufgeklärt zu den Akten gelegt wurde, aber auch 14 Jahre später in den USA immer noch diskutiert wird. Denn irgendwas ist an dem ganzen Fall etwas zu kitschig, klingt etwas zu sehr nach einem 0815-Filmplot. Aus Eifersucht bringt die Geliebte erst den Lover um und dann sich selbst, damit er ihr nicht weglaufen kann und sie dann im Tod vereint sind. Bisschen sehr Shakespeare für Arme, aber es gibt da noch eine Reihe weiterer Dinge, die zumindest Freunde und Familie der angeblichen Täterin haben stutzig werden lassen. Und auch einen gewissen Vincent Hill, den wunderte vor allem die Geschwindigkeit, mit der die Polizei den Fall tatsächlich zu den Akten legte.
It was solved basically in 3 days, which I thought personally.
Der Fall wurde in nur 3 Tagen aufgeklärt. Als ehemaliger Polizist muss ich sagen, Rekordzeit für eine Mordermittlung. Daher hinterfrage ich die Gründlichkeit.
That's what really got me to start questioning the validity of the case.
Vincent ist ein ehemaliger Police Officer in Nashville, mittlerweile TV-Moderator. Der hat sich diesem Fall von der ersten Sekunde an verschrieben und hat sich auch als Privatdetektiv im Auftrag von McNairs Mutter in mehreren, allerdings selbst verlegten Büchern und zahllosen Interviews mit diesem Fall ausgiebig auseinandergesetzt. Und auch im Podcast Fall of a Titan, The Steve McNair Story von Sports Illustrated, aus dem dieser O-Ton stammt. Er hat sich in den letzten fast 15 Jahren ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt und er hält von der Mord-Selbstmord-Theorie überhaupt nichts. Stattdessen ist er sich im Gegensatz zur Polizei sogar ziemlich sicher, dass Sahel Kazemi gar nicht die Mörderin sein konnte.
Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort.
Puh, das ist eine These, der versuchen wir mal auf den Grund zu gehen. Schauen wir mal, was wir für Beweise finden können. Dazu müssen wir aber erstmal zu den Anfängen zurückgehen und uns angucken, mit wem wir es hier in diesem Fall überhaupt zu tun haben. Alina Stahn, meine Kollegin, hat natürlich wieder mit recherchiert. Alina, wer war dieser Steve McNair?
Spitzname Air McNair, einer der besten NFL-Quarterbacks aller Zeiten. 1973 in den einfachsten Verhältnissen in Mount Olive im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Wurde während seiner College-Zeit an der Alcorn State University entdeckt. 1995 als 3. Pick von den Houston Oilers gedraftet, die sich dann aber in die Tennessee Oilers und später in die Tennessee Titans umbenannten. McNair bekam dort einen Vertrag über 7 Jahre und kassierte dafür $28,4 Millionen.
Das ist eine stolze Summe.
Stolz und rekordverdächtig. Er wurde damit damals zum höchstbezahlten Rookie der NFL-Geschichte.
Und er war ein Vorbild, ein Afroamerikaner auf der Quarterback-Position. Das war damals eine absolute Seltenheit. Die Position war ja bis zu dem Zeitpunkt meist von Weißen beansprucht und besetzt worden. Hört zu dem Thema gerne auch mal in unsere Podcast-Folge zu Michael Wick rein. Da beleuchten wir dieses Thema mit Alexander von Kuzkowski von der Footballerei und NFL-Experte bei RTL. Ihr kennt ihn aus den Übertragungen als Social-Media-Man ausführlich.
Und er ließ auch sportliche Taten folgen. Er führte die Titans 2020 in den Super Bowl, den sie allerdings gegen die St. Louis Rams verloren. 2003 wurde McNair neben Peyton Manning zum Co-NFL-MVP. 2006 wechselte er dann für zwei Saisons nach Baltimore, ehe er dann seine Karriere beendete.
Und der langjährige Football-Experte von NBC, Chris Collinsworth, der hat ihn 2019, also als die Tennessee Titans sein Trikot Nummer 9 im Nissan Stadium retireten, für den YouTube-Channel der Titans mal folgendermaßen beschrieben.
Steve McNair verkörperte die neue Art Quarterback.
Sort of a new age of quarterbacks. He was obviously such a tough guy.
Er war ein harter Kerl und ich kann mich erinnern, dass er manchmal überhaupt nicht trainiert hat und trotzdem sonntags auftauchte und großartige Leistungen ablieferte, die ihn zum MVP machten, neben Peyton Manning.
An MVP season for him along with Peyton Manning. And what he did to carry that football team and being so close.
Er trug sein Team fast zum Super Bowl. Steve McNair definierte Härte. Er definierte, was einen großartigen Teamkollegen ausmacht und wurde vom Team geliebt.
In the Super Bowl, but Steve McNair defined toughness. He defined what a great teammate was all about. I mean, he really was beloved by that football team.
Und McNair galt generell als absoluter Good Guy. Er baute seiner Mutter, als er zu Geld gekommen war, ein großes Haus in seiner Heimatstadt, in einer übrigens nach ihm benannten Straße. Außerdem steckte er Millionen in Football-Förderprogramme für bedürftige Kinder in seiner Heimatstadt Mount Olive. Aber durch seinen Tod wurde dann bekannt, so ein richtiger Good Guy war er dann doch gar nicht.
Das stimmt, denn er hatte eine große Schwäche. Frauen. Neben seiner Ehe soll er wohl auch regelmäßig Affären gehabt haben. Er hatte nicht nur zwei Kinder mit seiner Ehefrau, sondern auch noch zwei weitere aus anderen Beziehungen.
Der hatte also eine ziemliche Schwäche für Frauen, Frauen aber auch eine Schwäche für ihn. Das war schon auf dem College so, bestätigen Kommilitonen von ihm im Sports Illustrated Podcast.
Steve war beliebt bei den Mädchen auf dem Campus und Mädchen, die von anderen Universitäten kamen, nur um Steve zu sehen. Sie warfen Steine an sein Fenster, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Und ich denke, wie jedem anderen jungen Mann hat ihm das geschmeichelt, dass die Mädchen auf ihn flogen.
Und je mehr Steve McNair die Erfolgsleiter hochstieg, erst im College-Football, später dann in der NFL, desto mehr stieg natürlich auch seine Popularität, sein Ruhm, sein Reichtum. Und das macht natürlich alles ziemlich sexy. Und so genoss er die Aufmerksamkeit und alles, was damit zusammenhing, auch in vollen Zügen, während er noch aktiv Football spielte, aber vor allem nach seinem Rücktritt, als er dann natürlich auch massig Zeit hatte.
Und ab Dezember 2008 war er dann auch noch mit der Kellnerin Sahel Kazemi zusammen.
Sahel Kazemi, damals gerade erst 19 Jahre alt, nur etwas mehr als halb so alt wie der Sportstar. Kennengelernt hatten sie sich in einem Dave and Buster's Restaurant in Nashville. Dave and Buster's ist ja ein Restaurant mit angeschlossener Videogames-Halle, so muss man das wohl sagen, mit einer Bowlingbahn und so weiter. Man nennt das Adult Funhouse in den USA und Kazemi arbeitete dort als Kellnerin. Dort wurde sie aber fast ausschließlich Jenny genannt, weil sie ein bisschen aussah wie Jennifer Lopez. Lange dunkle Haare, beschrieben wird sie in den Quellen mit sehr hübsch und mit exotischem Look. Und Jenny oder Sahel kam ursprünglich aus dem Iran und blickte auf eine ziemlich schreckliche Jugend zurück. Mit 9 Jahren hatte sie mit ansehen müssen, wie ihre Mutter in ihrem Haus von einem Einbrecher ermordet worden war. Und da ihre Familie nicht muslimischen Glaubens war, sondern dem vom Islam nicht anerkannten, im Iran unterdrückten und verfolgten Bahaismus angehörte, weigerte sich die Polizei, den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen. Über die Türkei floh Sahel mit dem Vater und einer älteren Schwester in die USA, nach Jacksonville in Florida. Und dort lernte sie dann schnell die Sprache, wurde aber aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert und fiel später dann mit Verhaltensproblemen auf. Sie brach mit 16 die Schule ab und zog mit ihrem damaligen Freund Keith Northfleet nach Nashville. Und dort schlug sie sich mit kleineren Jobs durch. Und so kam sie dann auch ins Dave and Buster's und lernte dort Steve McNair kennen. Und von diesem Punkt an schauen wir auf die Infos, die über den Fall in den Zeitungen, Zeitschriften und den meisten Dokus und Podcasts verbreitet werden. Und das sind in erster Linie Infos, die auf dem fußen, was die Polizei in ihrer, laut Vincent Hill, sehr schnellen Aufarbeitung von nur 3 Tagen zusammengetragen hat. und die sie zu dieser Aussage brachte.
Nach fast 4 Tagen intensiver Ermittlungen inklusive Labortestergebnissen und anderer Methoden kommt die Polizeibehörde zu dem Schluss, dass Steve McNair von Sahil Kazemi ermordet wurde und sie sich mit einem Kopfschuss selbst tötete. Auch wenn wir nie genau wissen werden, was Miss Kazemi dazu brachte, deutet alles eindeutig auf einen Mord-Selbstmord hin.
The totality of the evidence clearly points to a murder-suicide.
Alina, fangen wir mal vorne an. Wie haben sich die beiden denn kennengelernt?
Tatsächlich in ihrer Arbeitszeit. Sie bediente an Steves Tisch und er war wohl dort im Restaurant dafür bekannt, üppige Trinkgelder zu zahlen. Bis zu 50% von seinen immer extrem hohen Rechnungen.
Ich habe gelesen, es war wohl Liebe auf den ersten Blick.
So wird es beschrieben. Vor allem von Sahels Seite. Die beiden konnten schnell nicht mehr voneinander lassen und fuhren ständig in gemeinsame Urlaube. Las Vegas, Key West, Hawaii und er machte ihr natürlich teure Geschenke.
Kazemis Freundin Emily Andrews beschreibt die Beziehung zwischen Steve und Sahel oder Jenny im Sports Illustrated Podcast als eigentlich total normal und vor allem auch nicht geheim oder versteckt, sondern total offen.
They saw each other very frequently.
Sie sahen sich sehr oft. Das war keine Einmal-die-Woche-Sache. Sie aßen zum Lunch, zum Abendessen, sie ging zu ihm rüber. Ja, die Leute wussten über die Beziehung Bescheid.
Yeah, people knew about the relationship. There was no, they went out to bars together, they went to restaurants all over town.
Sie gingen zusammen in Bars, Restaurants, überall in der Stadt. Das war keine geheime Affäre außerhalb der Öffentlichkeit.
There were people that had come up to Jenny.
Es gab Leute, die zu Jenny kamen und sagten, oh, du bist die Freundin von Steve McNair. Nashville ist eine kleine Stadt, das spricht sich rum.
All over. Nashville is a small enough town where people knew.
Wusste sie denn, dass er eigentlich verheiratet war?
Das wusste sie. Er hatte ihr aber erzählt, dass er und seine Frau sich im Scheidungsverfahren befinden würden. Und sie träumte schon bald, die neue und nächste Mrs. McNair zu sein. Eine Familie mit ihm zu gründen. Angeblich soll sie ihren Freundinnen vorgeschwärmt haben, dass sie schon nach Häusern geguckt hätten. Und er leistete die Anzahlung für einen Cadillac Escalade. Die Finanzierung lief aber auf beider Namen.
Das klingt ja jetzt wirklich schon ziemlich wie Nestbau.
Das erhoffte sich Sahel auch. Und ihre Freundinnen erzählten später, sie habe sich in der Zeit dann auch ziemlich verändert. Vorher war sie sehr arbeitsam gewesen, hatte ständig Überstunden gemacht und selbst wenn sie mal eine Nacht durchgefeiert hatte, sei sie immer pünktlich bei der Arbeit gewesen. Ihr sei es damals total wichtig gewesen, unabhängig zu sein. Eigentlich von allem beziehungsweise in allem. Aber vor allem eben finanziell. Das änderte sich dann, als sie mit Steve McNair zusammenkam. Sie arbeitete weniger, machte sich emotional, aber angeblich auch finanziell immer mehr von Steve abhängig.
Das bestätigte auch Emily Andrews in einer mitgeschnittenen Aussage bei der Polizei.
Er half ihr bei den Rechnungen und das gefiel mir überhaupt nicht. Im Mai arbeitete sie kaum noch, weil er sie finanziell so sehr unterstützte. Und sie fragte mich immer, was denkst du, ist das smart? Ich sagte dann klar, ich halte das für dumm. Du weißt, dass du mit ihm zusammen sein kannst, wenn du es willst, aber du darfst dich nicht auf seinen finanziellen Status verlassen.
Ein bisschen von der Warnung der Freundin scheint bei Sahel ja offenbar angekommen zu sein. Trotz der finanziellen Zuwendung scheint sie immer noch versucht zu haben, eine gewisse finanzielle Eigenständigkeit zu bewahren. So soll sie ja unter anderem darauf bestanden haben, die Raten für den Cadillac selbst zu bezahlen, etwa $730 pro Monat. Aber das war eben mit ihren Einkünften als Kellnerin nicht unbedingt so leicht zu bezahlen, zumal sie ihr altes Auto auch noch unterhalten musste. Das hatte sie zwar zunächst an eine Freundin weitergegeben, die das dann aber nicht bezahlen konnte, sodass Jenny auch diese Rechnung dann noch an der Backe hatte. Weitere $300 jeden Monat und ihre Ansprüche ans Leben und an den Konsum stiegen ja auch dadurch, dass sie jetzt mit einem Multimillionär zusammen war.
Und es kamen dann auch noch unplanmäßige Ausgaben dazu. Denn mittlerweile war auch Sahels Mitbewohnerin ausgezogen und nun musste sie die gesamte Miete für ihre Wohnung alleine aufbringen. Das soll Berichten zufolge alleine $1,000 jeden Monat gewesen sein. Und auch wenn sie in gewisser Hinsicht immer abhängiger von McNairs Geld wurde, komplett von ihm aushalten lassen wollte sie sich dann wohl auch nicht.
Zumal ja dann auch in ihrer Beziehung noch etwas Entscheidendes passierte.
Genau, denn nach ein paar Monaten, so Anfang Juni soll es gewesen sein, hat Sahel auf einmal das Gefühl, dass Steve immer weniger Zeit mit ihr verbrachte. Dass er die angebliche Scheidung von seiner Frau wohl doch nicht eingeleitet hatte. Sie befürchtete, dass sie ihr entgleiten könnte. Sie litt in der Folge dessen wohl unter ziemlichen Verlustängsten und großer Eifersucht.
Die ja offenbar auch begründet war. Wir hatten ja schon am Anfang oder von seiner Anziehungskraft auf Frauen generell gehört und wissen ja auch, dass er definitiv kein Kostverächter war, also der Name mit was ging.
Exakt. Und so war es jetzt auch wieder. Denn was Sahel befürchtete, trat ein. Steve McNair hatte neben ihr und seiner Frau tatsächlich noch eine weitere Frau, mit der er sich regelmäßig traf. Und natürlich in der von ihm dafür angemieteten Wohnung, in der er auch Sahel regelmäßig empfangen hatte. Erst hatte sie da im Badezimmer Pflegeutensilien gefunden, die nicht von ihr waren. Dann sah sie eine unbekannte Frau aus der Wohnung kommen und später fand sie im Müll dann auch noch benutzte Kondome.
Tja, der ultimative Beweis. Und das alles zusammen waren Dinge, die Kazemi total fertig gemacht hatten. Sie sah jetzt ihre Träume zerplatzen, ihre Träume von einer gemeinsamen Zukunft mit Steve McNair, ihren Traum von einem endlich geordneten Leben. Also man muss ja auch berücksichtigen, was sie in den ersten 20 Jahren ihres Lebens erlebt hatte. Und in dieser Situation konnte und wollte sie Steve dann auch nicht mehr um Geld fragen, um ihre immer mehr sich auftürmenden Schulden zu bezahlen. Warum hat sie denn nicht einfach Schluss mit ihm gemacht?
Das wissen wir jetzt natürlich nicht zu 100%, aber wenn wir uns mal in ihre Lage versetzen, dann könnte es eventuell gewesen sein, dass sie das einfach nicht konnte. Sie soll es ja versucht haben. Sie habe sich in der Zeit auch, wo es schwierig war mit Steve, also so Mai, Juni, mit anderen Männern getroffen. Sogar einem Ex-Teamkollegen von Steve. Sie war jung, hübsch, hatte viele Optionen und Möglichkeiten. Aber sie kam von Steve McNair offenbar einfach nicht los. Sie kontaktierte ihn immer wieder, beziehungsweise ging auf seine Kontaktaufnahmen ein. Sie trafen sich weiter und wie wir vorhin schon gesagt hatten, sie war in gewisser Weise abhängig von ihm.
Wie von einer Droge, von der sie einfach nicht mehr loskam. Sie soll auch immer mehr geklettet haben. Ob Steve irgendwann von ihr genervt war, das geht aus den Quellen nicht hervor. Aber auf jeden Fall ging er mehr und mehr auf Abstand, ohne allerdings sich komplett zurückzuziehen. Irgendwie kam auch er von ihr offenbar nicht los. Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Ist was, Doc? Ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Apropos Drogen, das war auch etwas, was sie zusammen mit Steve McNair regelmäßig konsumierte. Drogen, sie rauchten gemeinsam Marihuana und auch am 2. Juli 2009, also 2 Tage vor der Tat, da hatten sie zusammen gekifft, waren dann aber noch mit dem Auto unterwegs gewesen und dabei wurden sie von der Polizei gestoppt. McNair komplett dicht auf dem Beifahrersitz, Kazemi am Steuer. Und die gab bei der Polizeikontrolle sofort freimütig zu, gekifft zu haben, wurde verhaftet und im Polizeiwagen zur Wache gefahren. McNair hatte sich derweil ein Taxi gerufen und sich nach Hause kutschieren lassen. Hatte sie im Prinzip erstmal im Stich gelassen. Allerdings ist er dann doch noch auf der Polizeiwache vorstellig geworden, hat für Kazemi die Kaution gestellt und sie dann nach Hause gebracht. Am 3. Juli 2009, also einen Tag später, soll sie extrem fertig gewesen sein, erklärt Ermittler Pat Postiglione in seiner TV-Sendung Deadly Recall.
Nach eingehenden Ermittlungen war deutlich, dass Jenny nicht nur finanzielle Probleme hatte, sondern auch wegen ihrer Beziehung zu Steve McNair. Weil sie Steve nicht für sich alleine haben konnte. Er seine Frau anscheinend nicht verlassen wollte, er andere Frauen sah. Das kombiniert mit ihren ernsthaften finanziellen Problemen fanden wir sehr interessant.
Sie fanden es nicht nur interessant, für die Polizei war das alles auch ein hinreichendes Mordmotiv, das sie aus den Textnachrichten von Kazemi an McNair herauslasen. Textnachrichten, die sie ihm im Laufe des Tages schickte.
Am 3. Juli um 10.05 Uhr schickte sie eine SMS an Steve McNair. Baby, ich glaube, ich habe einen Nervenzusammenbruch. Ich bin so gestresst. 10.12 Uhr, Jenny schreibt. Baby, ich muss die Rechnungen zahlen. Kannst du mir $2,000 überweisen? 10.21 Uhr, Jenny schickt eine weitere Nachricht an Steve und sagt, Baby, was ist los mit mir? Ich kann kaum atmen.
Auf die ersten Nachrichten antwortet sie Steve nicht. Nach der letzten schrieb er dann aber zurück. Alles wird gut, ich bin da, wenn du mich brauchst. Aus weiteren Textnachrichten liest Postiglione heraus, dass sie Steve quasi zu sich locken wollte. Es zumindest versuchte.
Es scheint, dass sie versucht hat, Steve davon zu überzeugen, sich am 3. Juli um 16.04 Uhr mit Jenny zu treffen. In ihrer Nachricht heißt es, Baby, ich muss heute Abend bei dir sein. mir egal wo.
Und dann kurz nach 18 Uhr traf sie sich auf dem Parkplatz ihrer Arbeitsstelle mit einem gewissen Adrian Gilliam, einem Ex-Sträfling, der gerade eine Haftstrafe wegen Totschlags und versuchten Raubs verbüßt hatte, und kaufte ihm für $100 die spätere Tatwaffe ab. Sie ging dann zurück ins Restaurant, stempelte sich dort um 22.07 Uhr aus und dann gab's den SMS-Verkehr, den wir euch im Einstieg in diesem Podcast geschildert haben. Und in den frühen Morgenstunden des 4. Juli, also kurz nachdem Steve McNair die Wohnung betreten hatte, kam es dann, so die Theorie von Ermittler Pat Postiglione, zur Tat.
Er kommt gegen 1.20 Uhr in ihrer Wohnung an. Wir wissen, dass sein Blutalkoholspiegel bei 0,15 Promille liegt. Er ist also leicht betrunken. Und er schläft aufgrund des Alkoholpegels wahrscheinlich auf der Couch sitzend ein. Eine plausible Theorie ist, dass Jenny ins Badezimmer ging, die Pistole aus ihrer Handtasche holte. Sie kam wieder raus. Steves Kopf war wahrscheinlich nach hinten geneigt. Und wir glauben, dass Jenny Steve dann in den Kopf schoss, auf die Vorderseite seines Körpers ging, ihm zweimal in die Brust schoss und dann auf der anderen Seite ihm noch einmal in den Kopf schoss.
She walks around to the right side of Steve's body and she shoots him one time in the head again with a contact wound.
Then Jenny makes one final decision.
Und dann trifft Jenny eine letzte Entscheidung.
I believe that her idea was to be found with Steve.
Ich glaube, sie wollte mit Steve zusammengefunden werden.
Literally sits down almost on his
lap. Sie setzt sich fast auf seinen Schoß, aber zu seiner Linken, und schießt sich einmal in den Kopf, in ihre rechte Schläfe. Die Kugel tritt links wieder aus in die Wand. Dann fällt sie nach vorne auf seinen Schoß. Und wir wissen das, weil sich ihr Blut und ihre DNA im oberen Teil von Steves Bein fanden. Und nachdem sie sich erschossen hat, beginnt die Schwerkraft, sie zu Boden zu ziehen. Und sie fällt buchstäblich zu Steves Füßen auf den Boden. Ich war an Selbstmordermittlungen beteiligt und habe gesehen, dass die Opfer die Waffe umklammert halten können, aber auch, dass die Waffen neben sie fallen. Hier zog die Schwerkraft ihren Körper nach unten und sie fiel auf den Boden und begrub die Waffe unter sich. Wir fanden die Waffe, als wir ihren Körper bewegten.
Die Polizei hatte also ein Motiv. Sie hatte eine Tatwaffe. Sie hatte zwei Leichen und eine Wohnung, in der es weder DNA von einer anderen Person gab, noch irgendwelche Spuren, die darauf hingedeutet hätten, dass sich jemand gewaltsam Zutritt verschafft hatte. Was anderes als eine Mord-Selbstmord-Theorie wäre da glaubhaft? Nun, der Ex-Officer der Polizei in Nashville, Vincent Hill, hatte von Anfang an Zweifel, ob das alles so wirklich stichhaltig war, was die Polizei da ermittelt hatte. Obwohl er selbst, das müssen wir dazu sagen, den Tatort nie gesehen hatte, sondern über viele Vorgänge eben nur aus zweiter Hand erfahren haben will und sich daraus dann relativ viel zusammenreimte. Von seinen Zweifeln daran, dass in nur 3 Tagen so ein Fall wirklich korrekt gelöst werden könnte, da haben wir schon drüber berichtet. Außerdem konnte er nicht glauben, dass eine ungeübte Schützin einfach so 4 gezielte Schüsse auf einen Menschen abgeben konnte und auch wirklich so genau treffen konnte. Und immerhin waren laut Aussage des Gerichtsmediziners alle 4 Schüsse potenziell tödlich gewesen. Und dann war da ja auch noch die Tatsache, dass Freunde von McNair Hill angeblich erzählt hatten, dass McNair immer einige $1,000 mit sich rumschleppte, weil er sonst das Gefühl hatte, pleite zu sein. Bei seiner Leiche fand die Polizei gerade mal $6. Für Hill ein Indiz für einen Raubmord, für einen Mörder, der beide erschoss. Und außerdem, warum war Sahel zur Tatzeit nur mit Unterwäsche bekleidet? Wollte sie ihn wirklich ermorden oder hatte sie nicht vielleicht doch eher was anderes im Sinn und wurde dabei dann von diesem unbekannten Dritten gestört, wie Hill hier im One Lane Road Podcast andeutet?
Sie trug BH und Unterhose um 1.30 Uhr morgens. Wir wissen alle, was da passieren sollte. Da plante niemand einen Selbstmord. Ich ziehe mich aus und töte ihn dann? Wenn da was dran wäre, hätte sie ihre Arbeit verlassen und in ihrer Uniform gewartet. Und als er reinkam, hätte sie geschossen. Und man hätte sie dann in ihren Klamotten gefunden. Aber in BH und Unterhose, da ging es um was anderes.
Für Hill ist auch ganz klar, wer da in Frage käme. Gilliam, der Ex-Knacki, der Kazemi die Pistole verkauft hatte. Denn, so fand die Polizei später tatsächlich noch raus, die beiden kannten sich besser, als Gilliam zunächst angegeben hatte. Die beiden hatten über Wochen Flirt-SMS ausgetauscht, bis Kazemi ihn dann nach einer Waffe fragte. Bei der ersten Befragung durch die Polizei habe er davon aber nichts gesagt, weil seine Verlobte anwesend war und von der heimlichen Flirterei natürlich nichts mitbekommen sollte. Für Hill macht ihn diese Heimlichtuerei jedoch zum Hauptverdächtigen, der aus Eifersucht erst McNair und dann Kazemi erschoss, weil er sie in kompromittierender Situation vorfand und weil er keine Zeugen brauchen konnte, weil er für ein paar tausend Dollar, die laut Hill ja immer in McNairs Tasche gewesen sein sollten, jemanden abknallte und Kazemi eben zur falschen Zeit am falschen Ort war.
Steve war das Ziel und sie nur zufällig am falschen Ort. Das war kein Mord Selbstmord.
Problem dabei ist aber nur, dass es in der ganzen Wohnung keinerlei Spuren von Gilliam gab. Dass er laut den Daten seines Handys zur Tatzeit weit weg vom Tatort war und dass es keinerlei belastbare Beweise gibt, die ihn mehr mit dem Mord in Verbindung bringen, als dass er die Tatwaffe verkauft hatte. Allerdings muss man zugeben, dass seine Aussagen und die Aussagen eines seiner Kumpels zu seinem angeblichen Alibi tatsächlich etwas schwammig sind. Hill hält ihn deshalb auch bis heute für den Täter und begründete das zum Beispiel hier bei Channel 5.
Adrian Gilliam, I mean, here's a guy that on July 5th told police he didn't even know her name.
Adrian Gilliam, der sagte am 5. Juli der Polizei noch, er kenne nicht einmal ihren Namen. Und ein paar Wochen später, nachdem sie seine Handydaten überprüft haben, kommt raus, dass die beiden sich doch kannten. Er gab zu, sie kurz zuvor kennengelernt zu haben, mit ihr in ein paar Clubs gewesen zu sein. Einer der Clubs ist nur wenige Meilen von Steves Eigentumswohnung entfernt. Und er musste dort vorbei, um in den Club zu kommen.
Da ist also was dran. Aber Hill wittert dann sogar die ganz große Verschwörung der Polizei in Nashville. Ein Verdacht, der für ihn durch die Tatsache erhärtet wird, dass es eine SMS von Kazemi gibt, die angeblich erst nach der vermeintlichen Tat an McNair geschickt wurde. Für Hill eine Ungereimtheit, die nie aufgeklärt werden konnte und die für ihn mit einer sauberen Ermittlungsarbeit der Polizei einfach nicht zusammenpasst. Und dann berichten Freundinnen von Kazemi ja noch, dass ihre Aussagen von der Polizei angeblich verdreht wurden. So habe Emily Andrews von einem Gespräch mit Sahel kurz vor der Tat berichtet, in dem der Satz gefallen sein soll, vielleicht soll ich Schluss machen. Damit habe Sahel angeblich die Beziehung mit Steve gemeint. Die Polizei soll das aber als Ankündigung von Mord und Selbstmord interpretiert haben und darauf ihre Ermittlungen dann aufgebaut haben. Und auch die SMS von Kazemi an Steve mit dem Text, bald wirst du ganz mir gehören, soll sie auch sehr einseitig gedeutet haben. Tja, und dann eben noch die Tatsache, dass an Kazemis nur in Unterwäsche begleiteter Leiche nur ganz geringe Mengen an Schmauchspuren gefunden wurden, obwohl sie 5 Schüsse abgegeben hatte.
Ich weiß nicht, wie viel sie über Waffen wissen, aber wenn du den Abzug drückst, kommt da eine große Wolke von Rückständen raus. Das hätte auf ihrer Brust, ihrem Bauch, wahrscheinlich ihren Oberschenkeln zu sehen gewesen sein müssen, zumal sie nur BH und Unterhose anhatte.
You know that. Yeah, especially if she was in a bra and panties. I mean, it's going to be everywhere.
It's going to be everywhere.
Es hätte überall sein müssen, aber im offiziellen Bericht steht nur etwas von kleinsten Mengen. Und das, obwohl da 5 Schüsse abgegeben wurden.
She had the gun in both hands. That was the official report.
Aber bei Kazemi waren nur an ihrer linken Hand geringe Spuren zu finden, obwohl sie Rechtshänderin. Schon alles sehr merkwürdig, aber wer hat jetzt recht? Was klingt plausibler? Die Version der Polizei oder die von Vincent Hill? Und allen, die daran zweifeln, dass es sich beim Todesfall von Steve McNair und Sahel Kazemi um einen Mord-Selbstmord handelt? Für sich betrachtet klingen beide Theorien durchaus nachvollziehbar und es gibt auf beiden Seiten Argumente, die einfach nicht komplett aufgeklärt werden können, weil es weder für die eine noch die andere Seite richtige Beweise gibt. So ist das eben mit Verschwörungstheorien. Sie liefern einfach Erklärungen für komplexe Ereignisse, aber man muss eben einfach etwas tiefer graben und auch Dinge, die zunächst komplett plausibel klingen, mal hinterfragen und von verschiedenen Seiten betrachten, um eine Erklärung finden zu können. Und jede Seite gewichtet ja auch ihre Argumente unterschiedlich stark. Was mich am Ende die Version der Polizei, also die Mord-Selbstmord-Theorie, für glaubhafter halten lässt, ist, dass der Tatort allen Unkenrufen zum Trotz offenbar doch gründlich untersucht wurde, die Spurensicherung Beweise gesichert hat, die einfach zweifelsfrei zur Schlussfolgerung der Polizei passen. Die im Raum gefundenen Projektile stammen aus der am Tatort gefundenen Schusswaffe, die neben Kesemi lag, die Schusswunden ebenfalls. Die Einschusslöcher in der Wand liegen im richtigen Winkel zu den Austrittsstellen der Projektile und zur Position, in der die Opfer zum Zeitpunkt des Schusses lagen. Das wurde mit Lasermessungen genauestens nachgeprüft. Und das größte Mysterium, warum nur geringe Mengen an Schmauchspuren an Kesemi und vor allem nur an ihrer linken Hand gefunden wurden, obwohl sie Rechtshänderin war, worüber im zitierten Podcast noch alle lachen, wurde dabei auch aufgeklärt. Pat Postiglione erklärt es uns hier nochmal.
Jennys rechte Hand war voller Blut. Das macht es unmöglich, Schmauchspuren zu erkennen. Waren sie da? Möglicherweise werden wir es nie erfahren.
Und im Obduktionsbericht steht, Blut kann Schmauchspuren unkenntlich machen. Und die rechte Hand von Jenny war komplett mit Blut bedeckt.
Wie hätte Jenny mit der linken Hand schießen sollen, als Rechtshänderin? Die einfache Erklärung dafür ist, dass Jenny zwei Hände benutzte. Wenn sie eine solche Waffe, eine halbautomatische 9mm Pistole halten und in eine Richtung zielen, halten sie normalerweise mit beiden Händen.
Also, auch wenn einige Fragen rund um diesen Fall wohl für immer ungeklärt bleiben dürften, die entscheidende Frage dürfte beantwortet sein. Es war offenbar wirklich ein Mord, Selbstmord aus Leidenschaft, auch wenn es kitschig klingt, auch wenn es vielleicht zu sehr Filmskript ist, aber manchmal ist das wahre Leben eben vielleicht die beste Seifenoper.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.